Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Am 19.05.2023 Metal Hammer Podcast Episode 56. Für euch am Mikrofon Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler und neben mir
Katrin Riedel aus der Redaktion. Hallo zusammen!
Wir haben für euch wie üblich die heißesten Neuigkeiten aus der Metal-Welt, die spannendsten Alben der nächsten zwei Wochen und einen Studiogesprächsgast.
Und zwar Frank Vohwinkel von Betontod, die ihr neues Album Zeig Dich in einer Woche veröffentlichen werden. Da hören wir nachher mal rein.
Genau, aber bevor es soweit ist.
Back in Black, das Metal Update.
Back in Black, zurück in Schwarz, dazu haben wir später auch noch was zu sagen. Aber erstmal geht es natürlich um die Ereignisse dieser Tage in der Metal-Welt. Wir haben zwei bisschen enttäuschende Neuigkeiten leider dieses Mal am Start. Fangen, glaube ich, chronologisch an. Das eine wird die Szene nachhaltiger und schmerzhafter treffen.
Und zwar ganz üble Nachrichten von der Festivalfront. Das Bang Your Head 2023 ist abgesagt. Und nicht nur das. Die Veranstalter haben bekannt gegeben, dass das Festival komplett aufgegeben werden muss. Im offiziellen Statement heißt es da, hier mal ein Zitat: Wir haben wirklich alles getan und alles gegeben, um im Jahr 2023 endlich das große Bang Your Head Jubiläum nachzuholen und diesem Sommer entgegengefiebert wie schon lange keine mehr. Aber wir alleine hatten es leider nicht in der Hand, die Umstände zu schaffen, die nötig sind, um ein Event dieser Größenordnung und mit dem Anspruch an Qualität, der mit dem Namen Bang Your Head verbunden ist, auch tatsächlich stattfinden zu lassen. Vieles hat sich in den vergangenen 3 Jahren getan und kaum etwas davon war und ist gut. Insgesamt kann und muss man leider sagen, die ganze Szene hat sich gewandelt und die Voraussetzungen für die Veranstaltung eines Open-Air-Events wie dem in Balingen sind anno 2023 völlig andere als noch 2019, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Es geht dann noch weiter. Alles in allem kommen wir, so unendlich traurig das auch ist, zu dem Schluss, dass einfach zu viele Faktoren und Kräfte gegen uns wirken und ein Durchführen des Festivals um jeden Preis letztlich für uns, aber auch für andere viel mehr Schaden bedeuten würde, als jetzt eben doch noch die Notbremse zu ziehen. Und später dann noch, um alle potenziellen Missverständnisse zu beseitigen, es wird kein weiteres Bang Your Head Festival mehr geben, das war's.
Krasse Bombe am Ende noch gedroppt.
Ja, also Fans haben nun offenbar auch die Möglichkeit, ihre Tickets zurückzugeben. Das sind ja noch auch teilweise Tickets aus den Vorjahren. Mhm. Aber man kann auch die Tickets gegen Eintrittskarten für das Rock of Ages Festival 2023 wohl eintauschen. Also wahnsinnig traurig. Mir tut das auch wirklich in der Seele weh. Ich war zwar selbst nur ein einziges Mal beim Bang Your Head, das war 2012. Aber das Festival gehört einfach als elementarer Bestandteil zur deutschen Metal-Festival-Landschaft und war ja auch insbesondere für den Süden Deutschlands und halt für Fans von traditionellen Metal-Spielarten halt eine super wichtige Adresse. Also das wird bestimmt stark vermisst werden in Zukunft.
Auf jeden Fall. Und klar, man kann jetzt viel darüber spekulieren, woran es am Ende genau lag. Sie hatten in den letzten Jahren natürlich wie alle zu kämpfen mit Corona und den Nachwirkungen plus mit der schweren Krankheit des Veranstalters. Ich bilde mir ein, auch in den Jahren vor Corona war es schon immer so ein bisschen wackelig. Auch da gab es, glaube ich, auch mal Ansagen und Aussagen des Veranstalters, dass es echt schwierig ist und dass die Leute sich zusammenreißen und das Festival unterstützen sollen, weil das so nicht mehr weitergehen kann und dass er da auf Szenezusammenhalt gepocht hat, damit das weitergehen kann. War also vorher schon schwierig und klar, die Marktlage ist schwieriger geworden.
Wir Inflation haben, natürlich auch,
die Inflation. Wir haben in den letzten Podcast-Ausgaben auch immer mal wieder von abgesagten Festivals berichten müssen. So ein großes und alteingesessenes wie das Bang Your Head war da halt noch nicht dabei. Das ist schon nochmal eine andere Nummer. Das ist schon nochmal krasser. Das macht einem schon nochmal mehr Sorgen, wie es für einige weitergehen kann, beziehungsweise lässt einem bewusst werden, dass es gerade echt für alle schwierig ist und alle gerade zu kämpfen haben.
Es ist halt auch so schade, dass es halt dann die handgemachten Szene-Festivals trifft.
Das sind ja die, die nicht die nicht weich fallen, sondern die dann auf, naja, auf die leergeräumten Konten der Veranstalter selber fallen und wo keine Firma dahinter steckt, die es irgendwie noch auffangen kann, wo keine größeren Sponsoren wahrscheinlich auch dahinter stecken, die noch mal Geld reinpumpen können, damit es stattfinden kann. Das, ja, wir werden die Ersten sein müssen.
Ja, also man kann da nur appellieren. Wir müssen uns da natürlich auch selbst ein bisschen an der Nase fassen, aber natürlich sollte man kleine Festivals, mittelgroße Festivals, alteingesessene Szene-Festivals unterstützen nach Kräften.
Es ist übrigens ziemlich genau ein Jahr her. Ja, ich glaube, es war die letzte Episode im Mai 2022, Podcast-Episode 32, wo wir die Absage des Bang Your Head 2022 vermeldet haben.
Ja, wobei da ja natürlich noch so ein bisschen im Raum stand. Also hieß es ja, das nächste wird das größte Bang Your Head ever. Und dann hatten sie ja tatsächlich auch Halloween bestätigt, was natürlich großartig ist und natürlich ein perfekter Fit ist für das Festival und super gewesen wäre. Aber ich kann auch verstehen, dass das vor dem aktuellen Hintergrund und der aktuellen Situation, dass man da vielleicht mal auch tatsächlich, wie soll man es blöd sagen, vernünftig sein muss und sich da nicht komplett reinreitet.
Klar, dass sich keine ruinieren, ist halt wundert, dass auch Halloween dann nicht genug Tickets verkauft haben, um das Festival noch gangbar zu machen. Vielleicht war das auch gar nicht mehr möglich am Ende nach all den Verschiebungen und den veränderten Gewinnspannen.
Das Problem ist halt auch einfach, glaube ich, dass Festivals, die jetzt so oft verschoben wurden und dann letztes Jahr eben auch nicht stattfinden konnten, dass das ja noch die Preis, also die Ticketpreise von vor 4 Jahren teilweise sind. Und das war ja einfach komplett was anderes. Also da muss man ja fast schon sagen, dass man 50-100% draufschlagen muss.
Locker, ja. Es geht mit dem Rock of Ages scheinbar weiter. Das ist natürlich ein bisschen eine andere Geschmacksrichtung, ganz anderer Stil, anderes Flair, aber ja, mal gucken, ob das vielleicht irgendwie doch eine Lücke füllen kann.
Ja, wir drücken in jedem Fall Veranstalter Horst Franz und seiner Crew da alle Daumen und möchten auch hier nochmal erwähnen, wie schade wir das finden und alles Gute für die Zukunft trotzdem.
Es gibt dann allerdings auch nochmal eine schöne Überraschung in dieser Festivalsaison. Es gibt noch eine Festivalrückkehrer. Und zwar haben sich die früheren Veranstalter des With Full Force, die sind ja aus dem Festival, das jetzt Full Force heißt, raus. Das Full Force findet nach wie vor natürlich statt auf dem schönen Ferropolis-Gelände. Die Veranstalter des alten Full Force hieß es damals ja, haben sich jetzt auch nochmal zusammengetan und wollen, naja, das alte With Full Force auf dem alten Gelände wiederbeleben, im schönen Reutsch-Jorau bei Löbnitz, bei Delitzsch, wo auch mein Herz sehr für schlägt, weil das war mein erstes Festival und ich war da jahrelang immer sehr gern und habe da sehr viel Staub geschluckt und bin sehr viel im Schlamm gewartet und habe meine Kontaktlinsen viel zu lang, eine Woche lang drin gelassen, wie man es halt so macht, wenn man mit 15 Jahren zum ersten Mal auf ein Festival fährt. Ja, das soll wieder stattfinden. Nächstes Jahr würden sie es gerne dort stattfinden lassen. Und um zu testen, ob sie überhaupt noch genug Leute erreichen, ob da noch Begeisterung da ist, wollen sie diesen August in Dresden ein kleines Pre-Festival steigen lassen. Das heißt dann Full Rewind.
Okay.
Zumindest das schwer auszusprechende With bleibt damit aus dem Namen erstmal raus. Das findet dieses Jahr statt, leider am Wackenwochenende. Das ist jetzt mit 3 Monaten Vorlauf und am Wackenwochenende natürlich nicht unbedingt das Einfachste, das jetzt da noch groß aufzuziehen. Aber Daumen gedrückt, dass das positiv ausgeht und ein gutes Signal sendet und dann nächstes Jahr vielleicht wieder in Reutsch-Jorau gefeiert werden darf.
Wobei das ja auch nicht unbedingt dieselbe Zielgruppe ist. Also Wacken ist ja einfach auch sehr international aufgestellt heutzutage. Klar kommen da auch viele Leute aus Deutschland, aber ich glaube schon, dass das halt auch mal von der stilistischen Gestaltung auch noch mal deutlich was anderes ist.
Ja, aber das Full Rewind Festival geht auch wirklich sehr rewind auf das alte Full Force, With Full Force Klientel. Das heißt viel Hardcore, viel Punk. Die Kassierer habe ich mir gemerkt.
Walls of Jericho,
glaube ich, auch dabei. Walls of Jericho waren ja auch immer Stammgäste auf dem With Full Force. Also ja, wer kein Wackenticket bekommen hat, darf sich nach Dresden begeben. Auch da wird es schön. Rausch, rausch, rausch.
So viel zum Festival. Vom Festival-Rausch zum ESC-Rausch, der ja nicht für alle Beteiligten rauschartig ausgefallen ist.
Ja, die deutschen Kandidaten Lord of the Lost, die wir erst in der letzten Podcast-Episode auch interviewt haben und die so hoffnungsvoll angetreten sind, haben leider nicht den erhofften Erfolg einfahren können, sondern Deutschland blieb mal wieder Letzter bei der Veranstaltung.
Sie haben aber mehr Punkte geholt als die No Angels damals. Möchte Richtig. Ich jetzt hier einfach nur nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
Und ich glaube auch mehr Punkte als letztes Jahr und überhaupt.
Es war ein toller Auftritt auch. Also man kann ihnen überhaupt nichts vorwerfen.
Das sowieso. Bevor es ans Inhaltliche geht, wollte ich auch nochmal sagen, wenn nur die Publikums-Votings gezählt hätten und nicht die Jury-Votings, wären ja auch nur Drittletzter geworden. So, das auch nochmal dazu. Aber ja, inhaltlich und was den Auftritt angeht, lässt sich überhaupt nichts vorwerfen. Die haben eine super Performance hingelegt und haben das super gemacht, haben das vorher auch alles schon super gemacht, was sie allein an Interviews und Promotion abgerissen haben, was sie noch an Musik veröffentlicht haben und Shows gespielt haben, einfach um noch den Hype aufzubauen. Also alles komplett richtig gemacht. Ich meine, Iron Maiden haben noch am Tag des Eurovision Song Contest dazu aufgerufen, dass Lord of the Lost ihre Favoriten und ihre Lieblinge sind und man doch bitte für sie anrufen soll.
Ich meine, das ist eigentlich schon mehr wert, als wenn sie das Ding gewonnen hätten. Das ist einfach so cool.
Ja, also selbst obwohl sie nicht gewonnen haben, haben sie nicht verloren, sondern sie haben trotzdem
die Herzen gewonnen.
Sie haben mega viel gewonnen einfach. Ich glaube, die ganze Aufmerksamkeit und der Hype und alle haben drüber geredet und auch was Kommentare angingen im Internet von Zuschauern, von Fans. Eigentlich fanden es alle gut und keiner kann erklären, warum es nicht zu einem besseren Platz gereicht
ja,
hat.
Ja, es haben auch super viele Leute einfach unten drunter gepostet. Boah, krass, ich habe euch erst jetzt kennengelernt und super Band, ich werde euch jetzt weiterhören und schade, dass das so ein Debakel wurde, aber eigentlich empfindet es niemand als ein solches.
Nein, es wird jetzt viel darüber diskutiert und gewundert und gemutmaßt, warum ist Deutschland wieder letzter Platz, hasst Europa uns? Es gibt viele Punkte, die dagegen sprechen, dass ganz Europa uns hasst, sondern dass es einfach Zufall ist, dass es einfach ein komisches Voting-System oder eine komische, eine sehr spezielle Zielgruppe ist, die diese Sendung erreicht und Lord of the Lost vielleicht dann doch zu krass, zu spitz waren. Auf zdf.de gab es auch einen schönen Kommentar, wo gemutmaßt wurde, der Refrain hätte nicht richtig gehuckt, was ich aber gar nicht unbedingt glaube. Und der Song wäre nicht groß genug gewesen für die große Bühne. Das sehe ich alles gar nicht so. Bisschen mehr gehe ich mit bei der Analyse von Dr. Pop, wen nicht kennt. Ein Comedian, Kabarettist, ich glaube, mit musiktheoretischem Hintergrund, Wissenschaftler auch, genau, ich höre gerne auf Radio 1, analysiert da gerne mal aktuelle Pop, auch mal Rockstücke durch, wie die aufgebaut sind, warum das so und so funktioniert und macht da seine sehr hintergründigen und guten Gags drüber. Aber wie gesagt, ein Mann vom Fach und der meint durchanalysiert zu haben, dass Musik was Emotionales sei und der Lord of the Lost Song zwar technisch gesehen perfekt und vom Kopf her alles richtig gemacht, aber das Bauchgefühl ein bisschen gefehlt hat und das vielleicht nicht ehrlich handgemacht, was auch immer genug rüberkam.
Das
aber
so
selbst
albern.
Das sehe ich nicht so richtig, weil es ist Heavy Metal. Und
ja, und es ist eine Band, es ist eine echte, authentische Band, die es gibt und nicht irgendjemand, der dafür gecastet wurde oder Solomusiker, die dann irgendwie im Nachhinein zugeben müssen, ja, das Stück, nee, das hat mir irgendjemand auf den Leib geschrieben. Das sind halt echte Musiker. Also, ja. Wenn das nicht echt ist, was dann?
Zumal, ich glaube, Lord of the Lost die einzigen waren, die mit dem Publikum ja auch gesprochen haben und nochmal hier, Liverpool, sei mal laut.
Scream for me,
richtig, Scream for me, da kommt Iron Maiden Zitat, ja. Das war alles gut, alles richtig gemacht. Also von daher kann ich diese Analyse so noch ein bisschen nachfühlen, teile die Meinung aber nicht. Ganz schön fand ich auch noch den Kölner Express, der sich sehr positiv zu Lord of the Lost geäußert hat. Musikalisch top, stilistisch hervorstechend und besser als zum Beispiel die österreichische Nummer Who the Hell is Edgar mit dem Refrain Po, 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 obwohl ich das tatsächlich lustig fand.
Ich nicht.
Gleichzeitig hat der Kölner Express sich auf amüsante Weise fachfremd geäußert. Was die wenigsten wissen, Lord of the Lost ist auf den Eurovision Song Contest gar nicht angewiesen. Dass sich die Hamburger in der Metal-Szene bereits einen Namen gemacht haben, dürfte das Lob einer echten Szenegröße bewiesen haben. Iron Maiden haben die Band eingeladen, um zu kommen. Damals machte die Corona-Pandemie der Sache einen Strich durch die Rechnung. Aber im Sommer 2023 soll es endlich soweit sein. Stimmt, teilweise, aber die Band war ja auch schon 2022 Vorgruppe von Iron Maiden. Von daher ist der Ritterschlag sogar noch größer, weil sie zweimal mit Iron Maiden auf Tour gehen durften. Was, glaube ich, die wenigsten dürfen, wenn man nicht gerade verwandt ist mit einem der Iron Maiden-Mitglieder.
Ja.
Von daher Strich drunter, Lord of the Lost haben sich gut geschlagen, sie haben sich danach auch sehr sympathisch geäußert und haben sich vorher auch schon so geäußert, hey, wenn es nichts wird, es ändert sich
weiter.
Nichts für uns, wir machen weiter, wir haben die Iron Maiden Tour, wir haben unser Album gerade draußen und tun damit und
Ja, ist durchgeplant.
Ja, es wäre schön gewesen, wenn es anders ausgegangen wäre. Es kann niemand erklären, warum es so ausgegangen wäre. Ich habe bis heute keine wirklich treffende Analyse und keine Erklärung davon gehört. Manchmal wir werden es nicht wissen. So. Manchmal ist es einfach Pech. Manchmal verstehen die Leute einfach nicht, was los ist. Und dann wieder, Heavy Metal will doch auch immer nicht zu sehr im Rampenlicht stehen, sondern ein bisschen anecken und Underdog bleiben.
Ja.
Das ist damit eigentlich auch geschafft und gleichzeitig.
Wobei ja so ein paar Metal-Bands auch schon dabei waren. Also oder ich sag, Rock, Alternative, Riff-orientierte, sage ich mal. Was dann in dem ganzen Einheitsbrei schon auch ein bisschen herausgestochen ist.
In diesem Jahr.
Was sonst echt ein furchtbarer Einheitsbrei war.
Es waren ganz schlimme Sachen
dabei. Falls ihr euch übrigens fragt, warum wir da so gut drüber reden können. Ja, wir haben das tatsächlich geguckt. Und ja, wir haben das auch in einer Kneipe zusammen mit diversen anderen Leuten aus der Redaktion geguckt. Also da war schon ein gewisses Interesse vorhanden.
Und zwar in einer neutralen Kneipe, wo nicht nur Heavy-Metal-Fans saßen und trotzdem wurde an den richtigen Stellen applaudiert. Bei dieser Gelegenheit viele Grüße ans Blarneys Irish Pub. Und nach so viel Rückblick und musikalischer Analyse von Dingen, die waren, kommen wir zu Dingen, die kommen.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Wir sind heute MeisterInnen der Überleitungen, oder?
Ja, richtig. Absolut. Hail the Abyss.
Alle Musik, über die wir reden, findet ihr natürlich klangbeispielhaft zusammengefasst in unserer Spotify-Playlist, der Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify. Findet sie über die dortige Suche oder unter diesem Podcast in den Shownotes. Wir kommen zu den Alben vom 19. und 26.05. Wir beginnen mit diesem Freitag, dem 19.05., wo tatsächlich eine ganze Menge erscheint. Wir hatten auf der Liste noch Mystic Prophecy mit Hell Riot, wir hatten The Ocean mit Holocene, wir hatten Road Wolf mit Midnight Lightning, haben uns dann aber entschieden, in den Vordergrund zu rücken, Tulkandra mit ihrem neuen Album Hail the Abyss. Auch vor dem Hintergrund, dass es unser Album des Monats in der brandneuen Metal Hammer Ausgabe ist.
Applaus an dieser Stelle.
Tulkandra haben wir zum ersten Mal gewonnen. Höchste Zeit wurde es. Es ist bereits das fünfte Album von Deutschlands schwedischster Band, wie Kollege Björn Springorum sie genannt hat. 2 Jahre nach A Dying Wish bereits erscheint das neue Opus. Der Vorgänger erschien fast gleichzeitig mit dem neuen Album von Obscura. Wir wissen alle, Steffen Kummerer ist bei beiden Bands als Songwriter, Sänger, Gitarrist am Start. Jetzt kein Obscura-Album, das gleichzeitig mit reinspielt, sondern Tulkandra steht ganz für sich. Und vor allem lässt Hail the Abyss Tulkandra in sehr strahlendem Licht erscheinen in seiner ganzen Düsterheit. Lange wurde die Band als reine Dissection-Tribute-Band angesehen. Auch Hail the Abyss huldigt wieder den Früh-90er-Erbe aus Schweden. Kalter, majestätischer Melodic Black Metal oder schwarzer Melodic Death Metal, je nachdem, wie rum man es sehen will, geht ja beides ein bisschen ineinander über. Das Album zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es echt dicke Muskeln zeigt in Sachen Arrangement und Komposition, mittlerweile noch gereifter ist und jeder der 10 Songs wirklich griffig, düster, dynamisch, eingängig daherkommt. Das Ganze dabei bewusst auch roh gehalten, ungeschliffen. Es ist also schon auch harter Stoff, der einem da entgegenschlägt. Lieblingssongs meinerseits sind der Immortal-artige Titelsong. Witzig, weil wir Immortal vielleicht heute auch noch zu reden haben. Sehr schön finde ich es immer vor allem, wenn wie im Opener In the Eye of Heaven oder wie in Acheronian Cult Clean-Gitarren als Gegenpol zu den frostigen Riffs auftauchen. Das ist tatsächlich die Mixtur, die mir bei Tulkandra schon immer am besten gefällt. Im Schlusssong des Albums, The Final Closure, wird das Ganze nochmal richtig überlebensgroß angelegt mit Drums und Stimmung, die, ob jetzt bewusst oder unbewusst, an Hypocrisy's The Final Chapter auch noch erinnern, aber das Ganze nochmal so, ja, Black Metal symphonisch überhöht, was eine sehr geile Atmosphäre macht. In the Velvet Damnation hat hingegen so eine Epic Metal Anmutung ein bisschen mit drin. Und On the Wings of Cosmic Fire, da herrscht dann wieder eher roher Oldschool-Black-Metal-Vibe. Das Ganze ist immer griffig und eingängig arrangiert und komponiert. Immer wieder sind mitgröhlwürdige Zeilen und Refrains mit dabei, unterbrochen von melodischen, nach Luftgitarren rufenden Riffs. Abwechslungsreich im selbst eng gesteckten Stilrahmen. Und ich finde tatsächlich, Tulkandra klangen nie schlüssiger und eigenständiger als auf diesem Album, ohne dabei ihr Erbe oder ihre Vorbilder untreu zu werden.
Ja, also schön zackiger Black Death mit einer extra Portion Melodie. Insgesamt auch echt eine sehr stimmige und ansprechende Mischung. Wie du schon sagtest, viel der Section-Inspiration, kosmische Thematik. Wer nur Raserei hören will, ist hier schon falsch. Also Hail the Abyss klingt über weite Strecken sehr atmosphärisch, beinhaltet auch noch zwei von Gitarren dominierte Zwischenspiele, aber eben auch, wie du schon erwähnt hast, typische ballernsägende Black-Metal-Nummern wie dieses On the Wings of Cosmic Fire oder auch As I Walk Through the Gateway, schön mit Us oder Uas dann auch noch.
Ja, herrlich.
Die beiden Stücke gefallen mir persönlich am besten, wobei vermutlich stechen die halt auch so hervor und regeln so sehr, weil das Ganze drumherum halt so, ja, melodisch ausfällt. Erwähnenswert ist vielleicht auch noch der von sachten Gitarren eingeleitete Abschlusstrack, The Final Closure. Mhm. Der bringt es auf über 8 Minuten und leitet das Album ganz stimmig aus. Also insgesamt echt eine sehr schöne Platte und in einem wirklich hart umkämpften Monat überraschend, aber auch echt verdient ganz oben im Metal Hammer Soundcheck.
Ja, Hail to the Abyss an dieser Stelle.
Right, und damit kommen wir auch schon zu Alben vom 26.05. und damit auch zu Elegant Weapons, einer sogenannten Supergroup unter Federführung von Richie Faulkner. Das ist der aktuelle Gitarrist von Judas Priest. Der hat schon länger an diesen Songs gearbeitet und in der Pandemie dann endlich mal Zeit dafür gehabt, also der Klassiker quasi. Mit Ronnie Romero hat er auch noch einen Sänger gefunden, der häufig bei Bands, Projekten und auch als Gastvokalist auftritt. Hier passt er tatsächlich sehr gut dazu und klingt vielleicht sogar ein bisschen anders als auf vielen anderen Alben. Dann wird es personell auch schon ein bisschen komplizierter. Auf dem Debüt Horns for a Halo hört man neben diesen beiden jetzt erwähnten Leuten den Judas Priest-Schlagzeuger Scott Travis sowie Pantera-Bassist Rex Brown. Live werden die beiden aber nicht in Erscheinung treten. Stattdessen hört man da Accept-Drummer Christopher Williams und Uriah Heep-Bassist Davey Rimmer. Side note, in Deutschland tritt die Band zum Beispiel vor Pantera auf.
Das wäre für Rex Brown natürlich einfach gewesen, weil er einfach hätte sitzen bleiben können.
Oder schwierig, weil er hätte sitzen bleiben müssen. Genau, wenn man es so sieht, ist das auch ganz interessant. Dann haben wir hier quasi 4 Musiker, die mit wesentlich älteren Kollegen in legendären Bands spielen. Also Judas Priest, Rainbow, Accept, Uriah Heep. Super spannende Konstellation, finde ich.
Tatsächlich, ja.
Musikalisch ist auf Horns for a Halo traditioneller Heavy Metal und Hard Rock mit einem schönen Oldschool-Vibe und viel Liebe in der Gitarrenarbeit zu hören. Es ist aber überhaupt kein typisches technisches Gitarristenalbum. Es ist gar nicht, sondern es ist wirklich ein echtes Hard Rock- und Metal-Album. Mir klang das anfangs stellenweise sogar ein bisschen zu lahm. Ich habe mich dann aber im Hinblick auf das Interview länger damit beschäftigt und dann haben sich über die Zeit einige härtere Ohrwürmer herauskristallisiert, beispielsweise Blind Leading the Blind und Dead Man Walking. Ganz schön auch noch Do or Die und der Titeltrack, die spielen sehr, ja, oder riffen sehr verspielt auf. Und in Lights Out und White Horse sind zusätzlich noch Hammond-Orgel-Passagen zu hören. Also wer auf traditionellen Hardrock und Metal steht, dürfte an diesem ersten Schuss ja durchaus Gefallen finden. Spannende personelle Konstellation, schöner Oldschool-Vibe, ein paar richtig gute Songs. Gucken wir mal, was sie live draus machen.
Ja. Oft ist das Album tatsächlich mehr Deep Purple als Judas Priest. Mir gefällt es immer dann am besten, wenn Judas Priest so ein bisschen die Oberhand gewinnen, wie du hast schon erwähnt, Dead Man Walking, Do or Die. Und gerade Do or Die sehr, was die Gitarrenarbeit angeht, gar nicht mal so sehr der Gesang oder die Melodie. Aber da machst du die Mischung aus und auch so ein bisschen einzigartig. Schön ist aber auch die Ballade Ghost of You. Das ist tatsächlich auch so ein Feld, das haben Judas Priest zuletzt vielleicht so ein kleines bisschen vernachlässigt auf den letzten Alben. Von daher sehr stark, dass das hier jetzt in den Vordergrund rücken darf und Richie Faulkner sich da austoben darf an der Front. Wie gesagt, mir selber wäre ein bisschen mehr Härte, ein bisschen mehr Metal lieb gewesen, aber auch mit den Hardrock-Songs und dem, ich sag mal, zugänglicheren, melodischeren gefällt Elegant Weapons durchaus, zumal es mit moderner, vielleicht besser zeitgemäßer Produktion auch überhaupt nicht angestaubt, veraltet, langweilig klingt, sondern echt hörenswert, gut, feierbares Projekt und bin gespannt darauf und freue mich darauf, es live zu sehen.
Und wer sich über weitere Hintergründe sowie die Motivation für das Album belesen will, der kann das in unserer jüngst erschienenen Printausgabe tun, seit Mittwoch am Kiosk. Ich hatte, wie gesagt, die Freude, mit Richie Faulkner zu sprechen. Und wenn der anfängt, über Gitarren zu reden, ist das fast so schön, wie wenn er über seine Tochter spricht.
Oh.
und sehr natürlich schön. Auch über seinen Gesundheitszustand etc. etc. Was Lichtschwerter etc. damit zu tun haben, lest ihr
im Heft.
In Print.
Immortal hingegen reden immer nur über Eis. Und das
Krieg.
Ist auch in Ordnung, denn das neue Album War Against All dreht sich halt um Eis und Krieg. Wobei Immortal bestehen heutzutage eigentlich nur noch aus einem Mann, nämlich aus Demonas. Alle anderen sind im Laufe der Zeit gegangen worden. Man weiß es so genau nicht. Entsprechend bin ich bei War Against All jetzt auch so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits finde ich es durchgehend geil, andererseits aber zumeist deshalb, weil es mich an Sachen erinnert, die ich schon kenne. Und zwar halt alte Immortal-Sachen, gerade so At the Heart of Winter und Damned in Black, was so meine Favoritenalben sind. Das sind irgendwie auch die, die hier sehr stark durchscheinen, und kühl betrachtet ist dieses 10. Immortal-Album auf ganz ähnlichem Niveau unterwegs. Dann wieder, bei Tool Kantra habe ich gerade auch gefeiert, dass die klingen wie und dass das Sachen wieder aufleben lässt und dass ich da gar nicht so viel bewegen muss stilistisch. Von daher wäre es ein bisschen unfair vielleicht, Immortal andere Maßstäbe anzulegen, aber es hat einfach so ein Geschmäckle, dass Demonas jetzt ganz allein dabei ist. Es ist einfach so ein bisschen bitter. Erst war Abarth raus, was für die Band wahrscheinlich aber gut war, weil sie sonst nicht mehr funktioniert hätte, weil Abarth mit seinen Substanzenproblemen einfach nicht einfach zu bearbeiten ist. Als Bandkollege würde ich mal mutmaßen. Jetzt ist auch noch Hawk raus. Klar, ich höre das jetzt auch nicht raus, wer da wirklich am Schlagzeug sitzt. Trotzdem ein bisschen schade, es ist eine Ego-Show. Im Studio hat Demonas sich Unterstützung geholt von Icedale einerseits als Produzent und Bassist und von einem Kevin Qualle andererseits, der
auch
schon...
Ist das schon das Black-Metal-Pseudonym oder heißt der wirklich?
Der heißt wohl wirklich
Qualle, mega.
Ein 32-Jähriger, der auch schon bei Gals Würth schlagzeugt und jetzt eben auch hier. Lassen wir das ganze Personalkarussell mal außen rum und die Musik für sich sprechen. Dann, wie gesagt, macht War Against All echt Spaß. Thunders of Darkness ist eine wunderbare Kriegserklärung, rasend und stampfend und kaltriffend. War God kommt stampfend mit mächtigen Strophen daher, wie diesem geilen Satz, the one to rule the Raven Throne. Also man hat wieder überall seine Raven Thrones und Blushyrks und keine Ahnung was. Das ist schon sehr typisch und ikonisch Immortal alles. No Sun und Return to Cold tragen die Frostigkeit auch schon im Namen. Erinnere mich eben dann auch wieder sehr an At the Heart of Winter, was mir eben sehr gefallen hat. Es ist alles ein bisschen gewollt. Es hat sein Geschmäckle, jetzt so als Immortal, als Demonas Solo-Band. Aber es ist halt vor allem auch gelungen, macht durchweg Spaß und ist ein gelungenes Konservatorium.
Es ist auch schön ausgewogen, finde ich. Also erstmal zwei Songs lang schön aufs Maul, um so ein bisschen ins Album reinzuziehen. In War God dann eben dieses Zwischenspiel, atmosphärische Passagen, um ein bisschen runterzukommen. Dann zieht das Tempo wieder an. Dann gibt es noch Nordlandier, dieses feierbare Abtempo-Instrumental. Und ja, die letzten beiden Nummern sind dann wieder typischer. Ich meine, heißen Immortal und Blushyrk, My Throne, spricht wohl eine deutliche Sprache.
Ja, da weiß also, man genau, was man bekommt.
Ganz genau. Also ja, neue personelle Prämisse für die 10. Immortal-Platte. Aber ich finde, Demonas hat da doch ziemlich überzeugend abgeliefert. Insgesamt finde ich auch, das Album setzt merklich auf Melodie als treibende Kraft und bindet da auch schon einen guten Schuss Atmosphäre mit ein. Das tut dem Album in meinen Augen gut und dem Klangbild von Immortal ebenso. Ich würde mal sagen, mit diesem Album bleiben sie in jedem Fall relevant, ungeachtet der Personalien.
Durchaus. Und wie stabil das denn jetzt wird und wer live da mit ihnen auf der Bühne steht, wird sich zeigen. Ich weiß es gerade nicht. Wird Demo das nicht alles selber machen wahrscheinlich.
Das wäre verrückt.
Würde ich aber auch gerne sehen.
Ja, verrückt übrigens auch. Vomitory sind wieder da und da muss man von einem absoluten Glücksfall sprechen, denn eigentlich hat sich die 1989 formierte Death-Metal-Gruppe im Jahr 2013 ja selbst auf Eis gelegt. Dann haben sie einige Reunionsshows zum 30. Jubiläum der Band gespielt, das war 2019, unter anderem auch auf dem Summer Breeze. Und siehe da, es hat wieder Klick gemacht.
Sehr schön.
Und nun liegt das 9. Album mit dem herrlichen Titel All Heads Are Gonna Roll vor. Und ich darf schon mal vorausschicken, der Spruch Nomen est Omen trifft hier absolut zu. Diese Platte schraubt Rüben ab, lässt Nacken knacken, sie wütet und stürmt unbarmherzige 40 Minuten vor sich hin und beinhaltet eigentlich alles, was man so als passionierter Death-Metal-Fan hören will. Wüstes Geballer, urgewaltiges Röhren, tiefgestimmtes Sägen, melodische Gitarrenläufe im Hintergrund, aber keine Intermezzi, keine Balladen, keinen Firlefanz. Okay, Deadman's Stalking ist so ein bisschen langsamer gehalten, ansonsten aber einfach direkt und dreckig aufs Maul. Jeder Song ein Treffer, unfassbar, wahnsinnig. Und wird das auf Dauer langweilig? Mir nicht.
Wird es tatsächlich nicht. Und das ist echt eine große Kunst, weil das einfach ein sehr klassisches, nach vorne rollendes Death-Metal-Album ist, mit gerade dem richtigen Quäntchen Melodie, einfach um einen am Ball zu halten und Songs unterscheidbar zu machen und Spaß zu bringen auf Albumlänge.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt so als einmalige Ansage lieber so stehen bleiben sollte, weil es eigentlich kaum zu übertreffen ist, oder ob man sich jetzt noch weitere Alben der Band wünschen sollte. In jedem Fall will man das unbedingt live sehen. Ich musste jetzt aber leider feststellen, dass ich dafür offenbar nicht die richtigen Festivals besuche. Da kommen wir wieder zu den kleineren Festivals.
Verflixt.
Jetzt zum Beispiel aufs Protzen fährt oder auch im Dezember das Eindhoven Metal Meeting besucht und noch ein paar andere europäische Festivals, kommt in den Genuss, Vomitory mal wieder live zu sehen.
Protzen kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sehr empfehlen. Ein wunderschönes kleines Festival im Brandenburgischen, in einem coolen Flugzeughangar.
Ja, in jedem Fall für Vomitory ein echter Triumph. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte das, was man als Musikjournalist keinesfalls behaupten sollte. Das hat absolutes Potenzial zum Death-Metal-Album des Jahres 2023.
Ui. Und das so früh im Jahr.
Ja,
wer weiß, was da noch kommt.
Der Kollege Roger Johansson hat bestimmt noch 10 bis 30 Alben am Start, aber zumindest ich habe bisher in diesem Jahr noch keine bessere Death-Metal-Platte gehört. All Hail Vomitory, Back for Death, kann ich da nur sagen.
Sehr schön auf jeden Fall auch, dass sie sich so organisch auf dem Summer Breeze wiedergefunden haben und das ja auch zum schönen Anlass als Gedenken an Michael Trenkert und jetzt sich wieder zusammengefunden haben und hoffentlich dann spätestens nächstes Jahr wieder auf Summer Breeze kommen.
Eine echte Death Metal Märchenstunde.
Weiterhin erscheinen heute noch Alben von Legion of the Damned, The Poison Chalice.
Auch ziemlich fett.
Auch ziemlich fett, hat bei uns fast auf den Soundcheck-Thron geschafft, wo Legion of the Damned ja auch schon öfter saßen, aber Tool Kanderer sind einfach knapp vorbeigezogen, was sehr viel Tool Kanderer spricht, keinerseits gegen Legion of the Damned, weil wieder mal fettes Thrash-Metal-Schlachtschiff. Außerdem wichtiger Release der nächsten Woche Metal Church mit Congregation of Annihilation. Furchtbarer Albumtitel, aber wichtiges Album, weil das erste mit neuem Sänger nach dem schweren Verlust, den die Band zu tragen hatte. Dann gibt es noch ein neues Sirenia-Album, 1977, um auch nochmal die Freunde der Melodie in dieser Podcast-Episode abzuholen. Die hatten so viel Schlachtschiff dieses Mal am Start. Und nächste Woche erscheint außerdem das neue Album von Betontod, Zeig dich, in das wir jetzt ein bisschen tiefer eintauchen werden, im Interview, das unsere Tamara Jungmann mit
Gitarrist Frank Vohwinkel geführt hat.
Es geht um die Produktion des Albums, um die Aussage dahinter und warum das Album ursprünglich Zurück in Schwarz geheißen hätte, dann aber nach der Pandemie doch noch umbenannt wurde und warum politische Positionierung in Zeiten wie diesen so wichtig ist.
Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
In der heutigen Ausgabe des Metal Hammer Podcasts sprechen wir mit Frank Vohwinkel. Der ist Gitarrist, Songwriter und Texter von der Rheinberger Punkband Betontod. Hallo Frank.
Hi, Tamara. Freut mich dabei zu sein.
Es freut mich auch auf jeden Fall sehr. Heute wollen wir ja ein bisschen reden über euer neues Album, Zeig dich. Das soll nämlich am 26. Mai erscheinen. Aber eigentlich war dieses Album ja sogar schon vor Corona fertig und stand eigentlich da schon kurz vor seiner Veröffentlichung. Warum habt ihr euch denn dazu entschieden, das erstmal ad acta zu legen und zwei andere Alben zu veröffentlichen?
Ja, wir haben eigentlich Ende 2019 das Ding schon so weit im Kasten gehabt und Ende 2019 auch schon die erste Single veröffentlicht gehabt. Hatten einen Plan, das im April 20 dann rauszubringen. Nur dann kam Corona, so ging so nach und nach immer mehr von diesem Glauben irgendwie über die Wupper und wir haben gesagt, okay, komm, das hilft alles nichts, wir wollen die CD quasi oder die Veröffentlichung wollen wir auf jeden Fall live präsentieren und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt, ne? Die CD können wir nicht rausbringen und dann kam die Idee zu den B-Seiten, also bei jeder Produktion, die man macht, produziert man da irgendwie einen Überschuss an Songs, die es dann nicht auf die CD schaffen und das ist eigentlich immer schade, weil am Ende des Tages ist das, was auf die CD kommt, ja die Summe der Mitglieder quasi, die dann sagen, okay, die Songs finden wir geil, die nehmen wir jetzt drauf und alle, die es nicht drauf schaffen, das ist ja trotzdem gute Sachen dabei. Ne? Die haben wir jetzt wirklich mal fertig produziert und dann haben wir gesagt, dann machen wir nochmal komplett neu, ne? Weil dann war auch gerade Lockdown-Zeit und wussten sowieso nicht, was wir machen sollten. Dann gehen wir jetzt nochmal irgendwie in den Keller und produzieren dann nochmal komplett was Neues. Da konnten wir dann 3-4 Konzerte noch zu spielen, wieder, ne? Als das dann wieder ging. Aber ja, so richtig geil hat sich das auch nicht angefühlt. Ne? Das war halt alles irgendwie noch so bisschen verhalten. Ne? Ich sag mal, die Leute sind ja auch heute noch nicht ganz so wieder da. Ne? Aber ich meine, man hat ein gutes Gefühl mittlerweile, ne? Dass jetzt wieder dieses Jahr ordentlich wird. Ja, und jetzt kommt halt, zeig dich endlich.
Ja, wie war das denn für euch, dieses Album, was ja jetzt schon knapp 2019 produziert wurde, knapp 4 Jahre in der Schublade lag, wieder rauszuholen, das neu zu beleben. Ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie ein bisschen komisch ist, weil man ja auch irgendwie eben, du hast es ja auch gerade schon erzählt, auch den Drang hat, Neues zu produzieren.
Ja, das bringt natürlich immer eine Gefahr, dass das so quasi dann vielleicht auch Themen und Dinge behandelt, die ja vielleicht gar nicht mehr so up-to-date sind. Also vielleicht, dass du irgendwie textlich irgendwas behandelst und irgendwas beim Namen nennst, wo du vielleicht 4 Jahre später da sitzt und sagst, passt irgendwie nicht mehr. Aber eigentlich ist es ja schlimm. Gerade die Sachen, die kritisch sind, die sind jetzt noch viel schlimmer, als sie damals waren. Jetzt noch aktueller eigentlich. Und dann sagt, okay, das passt irgendwie immer noch, fühlt sich gut an. Und ja, dann jetzt einfach loslegen mit aller Macht.
Wolltet ihr irgendwas auf Zeig dich anders machen als auf euren vorangegangenen Alben?
Schwierig. Also eigentlich eher nochmal alte Sachen, die wir früher vielleicht so gemacht haben, heute nochmal so zu machen. Ne? Gerade was so die Frage der Texte angeht. Ne? Wir haben, ich sag mal, in den letzten 3 Jahren eigentlich, oder 3 Alben, muss man sagen, nicht 3 Jahren, also 3 Albenzyklen, sehr intensiv mit einem Produzenten Vincent Sorka zusammengearbeitet und der guckt halt massiv auch auf die Texte und ich sag mal, da ist jede Zeile quasi, muss halt entsprechend abgenommen werden, in Anführungsstrichen. Ne? Die muss passen und das ist echt manchmal, gerade als Texter, eine Herausforderung. Und natürlich auch die Fragestellung, und die ist noch viel wichtiger eigentlich, wie will ich was sagen? Und wie sage ich auch was in meiner Sprechart quasi? Ne? Und ich sag mal, da ist das manchmal so, dass ich sag mal, da gab es Szenen, wo mir völlig klar war, worum es geht, ne? Aber quasi dem Außenstehender dann in dem Moment nicht. Und ich sag mal, das war immer ganz wichtig, zumindest in der Zusammenarbeit mit Vincent. Und ich sag mal, da haben wir halt diesmal gesagt, okay, nee, wichtig ist, dass wir das verstehen und wir wissen, worum es geht und wir das in unserer Sprechart quasi erzählen. Und ich glaube, das hat jetzt qualitativ jetzt nicht wirklich gelitten. Dadurch. Ne? Und ich sag mal, es ist so, dass quasi, naja, wir uns wahrscheinlich in dem Moment eher noch wohler fühlen, in dem Moment. Weil es einfach auch unser Sprech ist, weil es unsere Art ist, wie wir Dinge erzählen. Ne? Und das ist, glaube ich, wichtiger, dass wenn gerade, ne, wenn unser Sänger, wenn der Meister quasi dann die Sachen dann singt, dass er sich da auch wohl und zu Hause fühlt in dem Moment. Mhm. Ja, aber das wissen wir nicht, das werden wir sehen, wenn wir auf die Bühne gehen mit den Songs.
Was bedeutet der Albumname Zeig dich für dich?
Das Album hieß eigentlich 2019 Zurück in Schwarz. Aber auch da haben wir jetzt 4 Jahre Zeit, uns das zu überlegen. Und wir waren dann irgendwann der Meinung, das hätte vielleicht einen falschen Eindruck irgendwie wiedergeben können, weil Zurück in Schwarz heißt für uns eher, oder es ist im Endeffekt die Anlehnung an unser Album Schwarzes Blut. Das Cover der letzten Scheibe Pace per Sempre war ja ein Regenbogen-Cover. Und theoretisch hätte man jetzt mit Zurück in Schwarz vielleicht irgendwo so eine Abkehr von diesem Regenbogen dann vielleicht interpretieren können. Und da haben wir gesagt, okay, das soll es ja eben nicht sein. Das soll man gar nicht so aufnehmen können. Und von daher haben wir gesagt, okay, nee, da muss doch mal irgendwie was anderes her. Und Zeig dich heißt für uns am Ende des Tages, das haben wir leider Gottes sehr, sehr negativ wahrgenommen, in der Rückschau jetzt zumindest, wenn man die letzten 2-3 Jahre coronamäßig sieht. Eigentlich hat es daran gefehlt, dass quasi die richtigen Leute vielleicht auch mal kritisch gewisse Sachen betrachtet hätten. Also ich sag mal, die Leute, die sich jetzt in der Corona-Zeit gezeigt haben, da waren mit Sicherheit viele dabei, wo man sich nicht irgendwie mit anstellen muss und nicht hinstellen muss. Aber wir haben uns halt gefragt, wo sind denn die Leute, die quasi prädestiniert dafür sind, halt, ne? die ich sag mal, vom Kopf her ordentlich drauf sind, ne? Wo waren die denn jetzt in der Zeit? Ne? Und ich meine, da hat es irgendwie massiv dran gefehlt. Ne? Wahrscheinlich aus der Angst, dass man irgendwie nicht die gleichen Themen besprechen möchte wie die falschen Leute. Ne? Aber ich sag mal, ich sehe das so, nur weil die falschen Leute das Richtige sagen, wird es nicht weniger richtig halt. Ne? Also muss man im Endeffekt schon, naja, dass das auch sich wagen, dann quasi auch mal unangenehme Sachen auszusprechen, egal wer das noch sagt. Ne? So, und da hat es aus meiner Sicht dann gefehlt halt. Ne? Ich meine, klar, ist das rückwirkend heute immer einfach, gewisse Sachen zu kritisieren. Aber ich glaube, es war schon, wenn man das mal nüchtern betrachtet, da gab es schon krasse Sachen, die da passiert sind. Aber dass man Leute im Endeffekt so weit ausgegrenzt hat, ne, einfach nur, weil sie irgendwie einen gewissen Impfstoff halten wollten. Ne? Und da wurde massiver Druck irgendwie ausgeübt. Und das weiß ich nicht, dass das, da wäre es, glaube ich, mal wichtig gewesen, dass da auch mal die richtigen Leute vielleicht auch mal ein bisschen kritischer mit umgegangen wären und sich da gezeigt hätten. Und ich sag mal, das ist halt wichtig. Ne? Ich sag mal, nicht nur bei dem Thema, auch bei allen anderen Themen jetzt gerade. Ne? Ich meine, wir haben ja Themen Armut haben wir nicht wirklich. Ne? Gibt genug Themen, wo man sich zeigen kann und wo es wichtig ist, dass die richtigen Leute sich auch zeigen. Ne? Das, naja, und das, ich glaube, dass das wird auch in der Zukunft noch sehr, sehr wichtig werden.
Ja, auf jeden Fall. Da würde ich auch direkt mal einhaken und genauer ins Album reingehen. Weil ich hatte auch den Eindruck, dass zeitlich gewohnt bis auffallend stark wieder politisch positioniert. Warum ist es euch nach ganzen 30 Jahren immer noch so wichtig, klare Kante zu zeigen?
Ja, ist jetzt natürlich die spannende Frage, in welche Richtung klare Kante. Ne? Also ich sag mal, es gab mal eine Zeit, wo wir sind wir auch mittlerweile immer, das sind wir eigentlich immer mit offen umgegangen, wo wir wahrscheinlich da auch die Bühne geteilt haben mit falschen Bands halt, ne? Wo wir einfach immer gedacht haben, okay, egal was du sagst, egal mit wem du auf der Bühne stehst, theoretisch oder die Bühne teilst, wichtig ist, was du selber sagst, wie du dich selber positionierst und was du sagst, ne? Im Endeffekt um was du bringst, ne? Und ich sag mal, weiß ich nicht, ne? Da sind wir mittlerweile so drauf, dass wir, weil wir das auch selber wünschen und wollen, da eine Nulltoleranz fahren und sagen, okay, nee, das geht einfach nicht, ne? Du musst dich politisch irgendwie positionieren und musst sagen, wo du stehst, um dich abzugrenzen auch von gewissen Bands, von gewissen Leuten, von gewissen Menschen. Wir haben auch immer versucht zu unterlassen, da irgendwie dann auch Bandnamen zu nennen, ne? Weil ich sag mal, das ist auch nicht, obliegt nicht uns irgendwie, wir sind nicht die Kritiker in dem Moment, die irgendeine Band da irgendwie in einem schlechten Licht darstellen müssen, ne? Wo wir für uns, wie gesagt, haben für uns mittlerweile seit über 10 Jahren die Linie, dass wir sagen, nee, wir gucken da sehr genau drauf. Wenn wir das Gefühl haben, dass es irgendwie Bands sind, wo wir nicht ganz klar sehen, wo die sich positionieren und wie die vielleicht gewisse Sachen sehen, dann lassen wir es einfach. Trotzdem wichtig, ja, trotzdem wichtig zu sagen, wo man steht, warum man da steht. Und ich denke, es ist ja immer noch krass, irgendwie zu sehen, dass quasi, ohne Parteinamen zu nennen, aber dass es da eine Partei gibt im Deutschen Bundestag, die quasi ganz weit rechts sitzt halt, ne? Und die quasi mittlerweile Prozentzahlen an Wählern gewinnen kann, wo man gedacht hat, das wäre so nie möglich gewesen in Deutschland nochmal. Anscheinend wohl.
Ja. Gehen wir an ein anderes Thema. Und zwar ist mir aufgefallen, dass neben Gesellschaftskritik auf eurem Album auch sehr viel Nostalgie herrscht. Zum Beispiel wie im Song Wir und Licht oder in Mehr als Legende. Was aber vor allem raussticht, und das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, ist Zurück in Schwarz. Und du hast ja auch schon gesagt, dass das an euer 2006er Album Schwarzes Blut anknüpft. Warum wolltet ihr denn zurück ins Jahr 2006 und eine Verbindung zu dieser Platte schaffen?
Ja, du hast als Musiker, also wir zumindest, also ob das jetzt jeder hat, weiß ich, aber wir haben als Musiker halt irgendwie eine Platte, und das ist halt Schwarzes Blut, ne, die man so schon als Fanplatte bezeichnen kann, wo wir selber auch gemerkt haben, okay, ab dem Album ging es halt wirklich massiv auch nach vorne und man hat mehr live gespielt, man hat die Leute mehr erreicht. Und die Platte ist irgendwie auch besonders und dann bekommt die auch einen besonderen Platz irgendwie bei einem persönlich. Und man fragt sich immer bei Folgeproduktionen, warum ist das so? Was ist da irgendwie musikalisch drin? Wie ist das gemacht? Warum ist das jetzt quasi die Fanplatte? Und da beschäftigen wir uns eigentlich öfter mit, ne, bei vielen Produktionen. Aber bei der halt jetzt haben wir es immer versucht, mal ein bisschen intensiver nochmal zu betrachten. Und dann kam halt zum Beispiel dieser Song Zurück in Schwarz raus, wo wir heute sagen, der würde 1:1 auf dieses Album früher passen. Und hat trotzdem irgendwie noch den Sound von heute und passt auch heute ins.
Was genau meint ihr denn mit Schwarz? Also was genau meint Schwarz denn?
Das lassen wir mal offen.
Ach so, okay. Das ist Interpretationsspielraum dann. Das
ist Interpretationsspielraum, definitiv.
Wenn wir jetzt mal im Jahr 2006 bleiben wollen und bei der Platte Schwarzes Blut, um da wieder den Vergleich zu ziehen, im Klassiker Viva Punk singt ihr, dass sich nichts verändert hat, seit ihr Kinder wart und dass man keine Angst vor der Zukunft haben muss. Jetzt habt ihr selbst Kinder 15 Jahre später und beschreibt eure Zukunftsbedenken zum Beispiel in Brandstifter mit der Line, was sollen wir unseren Kindern sagen? Seht ihr heute anders auf gesellschaftliche Missstände und den Umgang damit als vor 15 Jahren?
Ja, hat irgendwie jede Zeit irgendwie für sich quasi eine Betrachtungsweise, ne? Und eine Art, wie man Dinge betrachtet und wie man sie dann empfindet. Und ist aber wichtig, auf der Platte jetzt für uns natürlich, dass wir quasi fast alle mittlerweile Väter sind. Ne? Nicht fast alle, alle sind Väter. Und naja, dass man sich da irgendwie anders mit Dingen beschäftigt und natürlich auch überlegt, wie übergibt man quasi diese Welt dann mal zukünftig. Also das, naja, ist ja nicht nur unser Thema aktuell.
Genau, würdest du sagen, dass trotz der ganzen Kritik, die sich irgendwie auf dieser Platte befindet, an der Gesellschaft und an den gesellschaftlichen Problemen und so weiter, dass Betonklo trotzdem eine positive Message an den Start bringt?
Ich sag mal so, selten in einem Song natürlich, ne? Also ich sag mal, das ist, haben wir glaube ich noch nicht gemacht, dass es irgendwie gut und schlecht ist, irgendwie, oder eine gute und eine schlechte Message irgendwie. Aber ich sag mal, auf einem Album, klar, immer, ne? Also ich sag mal, es ist immer wichtig, dass das, dass man irgendwie Songs auch rausbringen kann oder andersrum, auch der Schwarze Blut ist auch ein Song wie Glück auf drauf war, ne? Irgendwie der Party-Song, wenn man den mal so als unser Party-Song bezeichnen kann. Wobei natürlich auf der Platte sehr düstere Sachen irgendwie drauf sind, ne? Also von daher, vor der Mischung hat man eigentlich nie Angst. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil natürlich das Leben ja auch nicht nur Depressionen und irgendwie Probleme beinhaltet, sondern natürlich auch Party und positive Dinge, klar.
Gibt es schon irgendeinen Song jetzt von der neuen Platte, auf den du dich schon besonders freust, den live zu spielen?
Ich bin echt gespannt, ob Tanz im Algorithmus live so gut ankommt, wie ich mir das vorstelle. Bin ich echt mal gespannt. Also wie der dann so umgesetzt wird und wie das irgendwie wirklich tanzbar ist. Und keine Ahnung, ich bin gespannt. Das ist spannend und ich sag mal klar, so ein Song wie Zurück ins Schwarz, da weiß ich jetzt schon, das wird einfach funktionieren, weil der eine entsprechende Energie hat und eine gewisse Geschwindigkeit auch. Da freuen wir uns drauf. Ja, das haben wir ein gutes Gefühl.
Ja, einige Geheimnisse, aber auch interessante Ansagen und Statements, die durchaus Stoff für weitere Diskussionen bieten. Gerade den Teil zur politischen Stellungnahme und Abgrenzung fand ich sehr spannend. Wer wissen will, wie Betonklo das alles musikalisch umsetzen, holt sich das neue Album Zeig dich, das ab dem kommenden Freitag, den 26.05. in den Plattenläden steht. Kleiner Hinweis noch, am VÖ-Wochenende spielen Betonklo übrigens noch zwei ganz besondere Release-Konzerte. Und zwar richtet sich eines davon nur an Frauen. Das wird quasi eine Ladies-Only-Show.
Spannendes Konzept.
Ja, beide Release-Shows finden in Essen statt. Und ich sag schon mal, viel Spaß für alle, die hingehen.
Nicht die Jungs, auf jeden Fall.
Nur an einem der beiden Tage.
Und wir sind wieder für euch da natürlich in zwei Wochen, was dann der 2.6. glaube ich sein müsste.
Das Jahr ist so gut wie vorbei.
Schon so langsam. Also ja. Ich bin noch gar nicht so richtig im Festival-Mood, kommen wir jetzt aber hoffentlich schnell hin, weil heute Abend sind wir ja dann auch beim Desertfest. Es geht jetzt ja los. Das ist ein schöner Start hier in Berlin. Da kann man dann noch mal im Bettchen schlafen und hat auch noch mal Festivalstimmung. Und dann kann der Festivalsommer für mich vielleicht auch beginnen. Darf dann aber auch länger als 3 Tage lang am Stück mal über 10 Grad sein. Wäre mir ganz lieb.
Das wäre schön. Und noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Podcast-Episode am 2.6. Da lassen wir Andy Piller, den Skipper der 70.000 Tons of Metal-Kreuzfahrt, zu Wort kommen.
Da ist immer schön warm, egal welche Jahreszeit.
Ja, Karibik kann. In diesem Sinne.
Wir sehen uns auf dem Desert Fest und hören uns in 2 Wochen wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, zu liken, Sternchen dazulassen, zu kommentieren und uns eine E-Mail zu schreiben, was ihr an uns besonders liebt.
Und wen ihr vielleicht gerne mal als Interview-Gesprächsgast hören würdet.
Meinetwegen auch das. Bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wiederhören.